Hallo zusammen zu der nächsten Folge von Jahren Backstage. Heute mit dem Benz Friedli. Hallo Benz, wie geht's dir? Und würdest du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Hallo Jan, ich bin der Benz Friedli, das hast du schon gesagt. Was sagt man dann als erstes?
Das ist ein Zinkus.
Chronologisch. 56, Autor, Kabarettist, ich war früher Journalist, lange Hausmann, hatte eine Familie, aber die Kinder sind jetzt erwachsen. Und jetzt im Moment bin ich primär wieder Kabarettist, eigentlich auf der Bühne in der Schweizer Kleintheater-Theaterszene. So, und bin jetzt neu wieder unterwegs mit meinem neuesten Programm. Es ist kompliziert. Benz Friedli schafft Unordnung und das habe ich in Luzern hier im Kleintheater, wo wir jetzt hocken, habe ich das gestartet.
Wie war die Premiere am Mittwoch?
Sehr überwältigend, weil es ist ja wie, wir haben fast zwei Jahre, wir haben schon etwa die wieder gespielt, aber da war es beschränkt auf 50 Leute und eine volle Saal und so eine Stimmung, das hat mich fast ein bisschen, also ich habe gemerkt, am Schluss hatte ich fast Mühe mit den Ohren und überhaupt, das hat mich fast
einfach von den Eindrücken
umgehauen, ja, vom Lärm, den die Leute gemacht haben. Und dann sie noch, das war natürlich eine Überraschung von meinen Kolleginnen und Kollegen, die haben noch irgendwelche Konfettikanonen gezündet bei der Zugabe und das ist mir da wirklich fast so ein bisschen, ich habe ein bisschen heikles Gehör. Da habe ich auch im Stadion immer sehr Mühe, wenn sie so doofe Petarden loslassen. Bin ich fast ein bisschen verklüpft, weil es ist so das Gegenteil von dem, was ich die letzten zwei Jahre habe erlebt habe, von Ruhe, von daheim sein, von bei mir sein. Aber es hatte ein bisschen Respekt gehabt zum ersten Mal wieder so und es war wirklich sehr beglückend gewesen, muss ich sagen.
Und wie war der Schaffensprozess gewesen von «Es ist kompliziert»? Ist es auch kompliziert gewesen? Der Schaffensprozess?
Eigentlich gar nicht.
Es okay. Ist so,
zum Machen ist es in einem extremen Flow passiert. Da bin ich selber überrascht gewesen. Hätte auch müssen. Ehrlich gesagt bin ich wirklich unter Zeitnot gewesen.
Schaffst du gut unter Zeitdruck?
Ja, nur leider.
Ah, ich kenne das von irgendwo her.
Kommt ein bisschen bekannt vor.
Ja, doch, doch.
Es ist, du bist ja medienschaffend auch. Und ich glaube, dort ist der alte Journalist in mir, der braucht eine Deadline. Und wenn du die Deadline nicht hast, wenn man mir sagt, ja, schickst mir es dir mal, dann bekommt man nie einen Text von mir. Wenn man mir sagt, am 31. Januar brauche ich ihn, dann hat man einen 23,59. So. Und das bringe ich nicht weg. Früher, als ich noch bei der Zeitung gearbeitet habe, habe ich ihm gesagt, ja, wenn die Druckmaschine fährt, dann laufen, dann fährt der Friedli an zu schreiben. So. Dann hat es die Albe pressiert. Aber ja, leider brauche ich diesen Druck. Aber was ich dann auch kann, ist, wenn er da ist, unter dem Druck arbeiten. Zum Glück.
Was fasziniert dich so am Kabarett und auch der Kleinkunst?
Gute Frage. Ich habe nie in das reingedrängt.
Ah, okay.
Ich wollte jetzt nicht das machen. Also okay. Es gibt ja sehr jüngere, vielleicht, ich kenne jetzt eine 20-jährige Slam-Poetin, die träumt extrem davon, in diesen Theater ja, eine Karriere herzulegen. Bei mir hat sich das so ergeben. Nach dem anderen und dann habe ich Kolumnen geschrieben und dann hat es etwa die Lesungen gegeben und dann habe ich dort schon gemerkt, dass mir das noch liegt, eine Interaktion mit den Leuten, dass ich gerne erzähle, dass die Leute wahrscheinlich auch gerne zuhören und dann hat sich das immer wie mehr gegeben, dass ich eigentlich gar nicht mehr eben vorgelesen habe, sondern bin tatsächlich einmal heim von einer sogenannten Lesung und habe gemerkt, jetzt hast du zwei Stunden lang nur geschnurrt. Auf Berndeutsch ist natürlich auch dialektisch immer unvermittelter, direkter. Und dann hat mir ein Freund gesagt, mach doch mal ein Kabarettprogramm. Und ich habe gesagt, nein, das kann ich nicht, vergiss es. Und es hat dann gleich so ein bisschen im Hinterkopf weitergedreht. Und habe mich dann gleich entschieden, dazu eins zu machen. Über die Jugend war das dann mal. Benz Friedli erklärt die Jugend, also etwas, was man ja nicht kann und schon gar nicht sollte. Als dann schon Mann fortgeschrittenen Alters, aber das dann gemacht. Und statt zwei Vorstellungen sind es 220 geworden. Und dann habe ich entschieden, okay, jetzt mache ich es. Nachdem mir das wie so in Chance gefallen ist, der Erfolg, mega schön, habe ich dann gesagt, diesen Weg schlage ich jetzt ein und habe es dann auch für mich so ein bisschen professionalisiert. Wenn du so willst.
Was gefällt dir an der Kleinkunst? Ist es die Interaktion? Oder?
Ich habe jetzt gemerkt, hier in Luzern, während dem Lockdown habe ich gesagt, mir fehlt nichts. Ich habe Kollegen, die haben mir gesagt, weißt du, ich brauche den Applaus und so. Und, dann, ja. Und ich habe das eine ganz schöne Begleiterscheinung gefunden, von dieser Ruhe, die man uns geschenkt hat, zu merken, nein, es zieht mich überhaupt nicht auf die Bühne, ich bin überhaupt nicht auch irgendwie süchtig nach dem Applaus oder so. Da bin ich noch froh gewesen, das mal zu spüren. Aber jetzt, als er wieder ist gekommen, habe ich gemerkt, okay, das ist eigentlich alles, was ich will, ist live im Theater.
Ist es denn real? Oder?
Ich sehe mich wie nur als die Hälfte vom Ganzen. Es gibt ja Kollegen, die extrem gutes Zeug online machen. Der Renato Kaiser mit seinen Videos, du bist ja mit ihm näher bekannt und befreundet. Das ist genial, das bewundere ich auch. Der Knäckebull, es gibt viele Sachen, die ich gerne schaue. Aber wenn ich ein Video aufnehme, dann ist das für mich wie eine Krücke, dann fehlt die Hälfte. Da komme ich stark auch von Musik her, wo im Blues gibt es so das Prinzip Call and Response. Und wenn nur ein Call ist und keine Response, dann ist es für mich kein Ganzes. Und jetzt war es für mich eine extrem schöne Erfahrung gewesen. Ich habe mein Zeug geschrieben, im stillen Kämmerlein, bin auf Südfrankreich und habe seit zwei Wochen eigentlich das Stück geschrieben und dann hoffst du einfach, also ich habe mittlerweile auch schon ein bisschen die Erfahrung, dort könnte es eine Reaktion geben, dort könnte es einen Lacher geben, aber erst mit den Leuten und mit dem Gegenüber, eben mit der Energie, die so in einem Theater ist, wird es für mich dann lebendig. Vorher ist es einfach ein bisschen Papier und der taugt zu nichts. Das kann niemand lesen, mein Manuskript. Das ist wirklich etwas, das erst mit den Leuten zum Leben erweckt wird. Und das hat mich jetzt schon schön gedacht, nach dieser langen Zeit, wo wir das nicht mehr so hatten.
Eben, du kommst ja aus dem Schreiben, du bist Autor, Kolumnist. Wie schreibt man jetzt ein Programm, wenn man deinen Background hat? Schreibt man da anders? Wie schreibt man?
Ja, recht viele Geschichten, die ich zuerst aufgeschrieben habe.
Okay.
Ich habe jetzt auch recht viele Anekdoten im Programm, wo ursprünglich mal Kolumnen waren. Und der ist das Erzählerische ist ja schon da, vielleicht eine Pointe im besten Fall. Ich habe mir immer gesagt bei den Kolumnen, du musst drei Sachen sein, du musst konkret sein, du musst, also immer wenn etwas gepopt ist, musst du auch, wenn du sagst, ich habe ganz viel Neurösel im Alltag, ja ganz viele Ticks, dann musst du zwei, drei von denen den Leuten sagen, was das für ihnen sind. Die Wasserhähne im Badzimmer sind am Montag polieren, alle Küderfötzchen an unserer Strasse zusammenlesen, aus ordnungsgemäss entsorgen und so weiter. Das zweite ist bis persönlich, sag etwas von dir. Und das dritte war immer, versuch lustig zu sein, also unterhaltsam zu sein. Und das gilt natürlich beim Schreiben wie beim Live, beim Reden, aber ich tue die Kolumnen eigentlich mir selber erzählen und auf dem Velo oder beim Joggen oder so, und ab allem erzählen, bekommen sie wie schon so eine mündliche Form und dann schreibe ich sie auf.
Der Podcast passiert ja noch vor der letzten, vor deinem letzten Auftritt im Kleintheater. Wie bereitet sich der Band so vor, wenn er nachher auf die Bühne geht? Hat er auch Ritual? Von abspulen oder ist er da frisch, fröhlich?
Furchtbar pingelige Ritual. Okay. Also, das grenzt nach Neurose. Das wolltest du gar nicht so genau wissen.
Ja, doch!
Ich habe Biografie gelesen von einer Fußballerin, die ich sehr verehre, von der Abby Wambach. Mhm. Und die hat ein Kapitel nur gewesen, ihre Matchvorbereitung.
Okay.
Und sie hat auch im Team immer als die Erste gegolten. Sie hat immer als Letzte Garderobe rein müssen und als Erste wieder raus. Und sie hat zuerst den Linksocken so müssen tapen und. Tausende so abergläubische Geschichten.
Würde das bei dir auch das Kapitel füllen?
Für das sie dann ihre Goal geschossen hat. Und bei mir würde es auch das Kapitel füllen. Ich habe gemerkt, ich brauche einen ganz genauen Ablauf. Ja. Das ist auch, weil ich ein ADHSler bin, wie wir wahrscheinlich alle sind, wir Bühnenkünstler. Also ganz schnell abgelenkt, ganz schnell verliere ich mich, prokrastiniere. Also brauche ich Ritual und die Ritual sind ihr Bühne. Ganz klar. Also das geht. Es gibt einen Powernap. Nein, am 7. ist sie eine Suppe. Dann gibt es einen Powernap. Und am 7.22 starte ich meine Musikplaylist und die hört dann genau eine halbe Minute vor 8 Uhr auf. Und zwischen denen gibt es so verschiedene Sachen, die ich auch noch machen muss.
Wenn man sich mit dir beschäftigt, ist ja die Musik nie weit weg. Was ist auf dieser Playlist? Gib uns das ganz Schmankerl.
Ganz lustig, das erste Stück, wo ich einfach so denkt, etwas, was mich in eine gute Stimmung bringt. Zuerst ist es ein bisschen nachdenklich und am Schluss kommt natürlich der Giovanotti Penso Positivo, der mich ein bisschen aufklebt. Und das erste Stück, das ich drauf da, einfach so, weil es mir stimmungsmässig gefallen hat, ist eines, das ich vor etwa 40 Jahren abgelost habe, vom Wolf Mann. Ich warte auf dich, von einem deutschen Rocker. Und ganz lustig, mein Regisseur, der Alex, der kommt aus Norddeutschland. Wir haben den gleichen Jahrgang, aber wir haben uns erst lernen kennen, wo wir beide etwa 40 waren. Und hat dann diesen Song gehört, dann ist er zusammengebrochen und hat gesagt, das war der Song von meiner Jugend gewesen. Und lustigerweise ist das jetzt so, das so verbindend, aber wir haben es nicht gewusst voneinander. Und jetzt hören wir zusammen um 7:30 ihr Garderobe den Wolf Mann, ich warte auf dich. Und das ist dann so, kommen so in die Erwartungshaltung rein für einen Auftritt. Er kann dann hinterher hocken und ich muss dann raus auf die Bühne.
Und eben auf der Bühne von der Kleinkunst, was ist jetzt der ausschlaggebende Punkt war, genau im Kleintheater Luzern Premiere zu machen. Was bedeutet dieses Kleintheater Luzern?
Sehr viel. Ich habe jetzt gerade gemerkt, das darf ich jetzt auch laut sagen, das dürfen sie auch zu Bern hören oder zu Zürich. Das ist wirklich für mich so ein bisschen ein Lieblingstheater. Ich habe ein paar Orte, wo ich sehr gerne gehe. Und das hier ist einfach so ein Heimkommen. Das hat damit zu tun, dass ich hier zweimal pro Jahr darf die Ohrfeigen moderieren für das Radio SRF. Eine zweistündige Live-Satire-Show. Und das Team hier ist extrem liebevoll. Ich kenne die Leute jetzt schon ein paar Jahre und man wird liebevoll empfangen, man wird wunderbar bekocht. Und ich wusste, für den ersten Auftritt da musst du dich total freuen können. Ich wollte neu her, was mir total bekannt ist. Und seit dem letzten Mai, wo das Datum feststeht, konnte ich visualisieren, wie ich da hinter die Stegen runterkomme, auf die Bühne. Okay. Und ich wusste, das muss ein Stegen sein, wo ich im Schlaf runterlaufen könnte, wo ich mit zunigen Augen den Weg auf die Bühne finden würde. Und dann fühle ich mich wohl. Ich hatte einmal eine Premiere im Zürcher Schauspielhaus. Das war keine gute Idee. Zum ersten Mal im Leben in diesem riesigen, heiligen Schauspielhaus. Und ich bin natürlich vor Ehrfurcht erstarrt. Und habe die Abläufe nicht gekannt. Ich habe mich tatsächlich noch kurz vor der Vorstellung verlaufen und fast nicht rechtzeitig. Da ist plötzlich so, ich bin auf dem WC gewesen, nachher Lautsprecher, Benz Friedli, 5 Minuten bis zum Auftritt. Ja, und ich so, boah, wirklich kurzes Herzkrise gehabt. Und dann habe ich so gemerkt, nein, du musst an einen vertrauten Ort. Ja. Und das hier ist mir einfach sehr, sehr ein liebgewonnener Ort. Dann ist erst noch neutrales Terrain, das hat die Luzerner Zeitung schön geschrieben. Für einen Berner, der Wahlzürcher ist, ist Luzern so ein neutrales Terrain. Es ist ein grossartiges Publikum, wo ich einfach gewusst habe, da werde ich gut aufgenommen. Also ich könnte nicht glücklicher sein nach diesen 3 ersten Vorstellungen.
Wie wird Kleinkunst wahrgenommen in der Schweiz? Wird sie wertgeschätzt?
Sehr. Ich glaube, überdurchschnittlich. Ich höre von deutschen Kollegen, dass die Szene auch so ein bisschen am Schwinden ist dort. Das ist ein kleines Relikt aus den 70er Jahren, weil sich ja der Humor auch eben, der verändert sich, der verschwindet zum Teil im Web, neue Formate, Online-Formate. Es gibt die Fernsehcomedy, die in Deutschland leider, muss ich sagen, alles überstrahlt. Und so ein bisschen das gute, alte, altmodischen Kabarett, wo ich mich eigentlich zugehörig fühle, ist in Deutschland, die haben Mühe, also ihr guter Freund, der Thomas C. Breuer, der hat gesagt, die Szene stirbt in Deutschland aus. Sie sind zum Teil Veranstalter, die keine Nachfolger finden, Theater, die zugehen, das Publikum, das nicht mehr da ist. Und wir sind bis vor der Pandemie in der Schweiz extrem verwöhnt gewesen. Ein interessiertes Publikum, ein wohlwollendes Publikum. Und die deutschen Kollegen erblassen vor Neid, dass ich in diesem winzigen Land an 300 Orten kann auftreten kann. Und jedes Mal kann ich am Abend noch mit dem Postauto und mit dem Zug heimkommen und mit dem Tram. Vielleicht muss ich manchmal zuletzt in Zürich noch ein Taxi nehmen, aber im Prinzip habe ich in einer Range von ÖV kann ich 300 Auftrittsorte erreichen. Und sie fahren nächtelang auf der Autobahn und sind natürlich eifersüchtig auf so eine lebige Szene.
Wie hast du sie denn im Lockdown wahrgenommen, jetzt auch so Kunst per se, wie der Kunst wertgeschätzt, jetzt in der Corona-Zeit, politisch, gesellschaftlich? Was hast du da für einen Blick drauf?
Ich habe am Anfang so ein bisschen gesagt, ja, Satire ist in einer Krise nötiger denn je, also so ein bisschen eine kritische Spiegelung, so ein kleines Hinterfragen. Und dann ist ganz etwas Lustiges passiert. Wir waren ja eigentlich immer so ein bisschen die kritischen Hinterfrager gewesen. Und im Verlauf von dieser Pandemie bin ich zum absoluten Mainstream-Bünzli geworden. Weil ich schon nur am bösen Staatsradio rede, bin ich eh schon quasi gekauft von der Regierung. Also die Massnahmen-Gegnerinnen, Gegner, viel aus dem Ecken, wo Corona sogar geleugnet haben quasi das vom Rebellischen, das vom Kritischen für sich besetzt, sie sind jetzt Freiheitshelden. Und ich bin schon extrem angepasst, rein dadurch, dass ich in einer NZZ manchmal schreibe oder an einem Radio etwas sage. Das war noch ein lustiger Rollenwandel. Und ich muss mir jetzt wie auch ein bisschen mir das Gefühl zurückerobern. Vielleicht bin ich gleichgängig noch ein kritischer Geist, auch wenn ich eben in den Augen von vielen plötzlich sehr angepasst war. Aber ob es uns wirklich gebraucht hat in der Pandemie. Ich habe immer gesagt, wenn ich das noch schnell darf sagen.
Ja, sicher.
Wir sind nice to have. Also die Welt geht jetzt nicht unter ohne uns Comedians. Es braucht die mazedonische Krankenpflegerin, die meine Mutter auf der Intensivstation in Bern im Lindenhofspital am Sonntagmorgen um 3:30 ins Viertel geputzt hat. Die braucht es. Die ist systemrelevant. Ich als Künstler bin nice to have.
Und das geschriebene Wort braucht es das denn in der Corona-Zeit? Du bist auch Autor. Was bedeutet dir das geschriebene Wort?
Unglaublich viel. Und ich bewundere Leute, ja, gerade vorhin einem Kollegen geschrieben, es gibt einen Autor in der Süddeutschen Zeitung. Der kann so Sachen in Worte fassen, wo du manchmal denkst, leck du mir. Ich müsste eine Stunde reden für die Wortschöpfung, die der. Und zwar hat er über eine Massnahmengegner-Demo über eine Corona-Leugner-Demo in Berlin hat er geschrieben. Und er schreibt, der Joachim Hentschel schreibt von einem eitler Aufruhr. Und so wie sich die Leute dort gebärdet haben, die maskenfreien Demonstrantinnen und Demonstranten, ein schlecht gefälschtes Märtyrertum. Dann habe ich gedacht, leck du mir, so möchte ich mit Sprache umgehen. Schlecht gefälschtes Märtyrertum, das umschreibt für mich so ein bisschen die Pose, was sich die, ich brauche jetzt das Treichler-Wort nicht, wo sich die jetzt reinwerfen, wir sind die wahren Freiheitshelden und wir
sind das Volk.
Und das schlecht gefälschtes Märtyrertum, was für ein grossartiger Ausdruck. Und in so Momenten, wenn ich so etwas lese, denke ich dann wieder, das geschriebene Wort ist etwas Wunderbares. Ich bekomme jetzt nachts um 2 von einem guten Kollegen ein WhatsApp. Hey, hast du das gelesen, ihr Süddeutschen? Ich tue mir eine deutsche Nachbarin im Parterre, die die Süddeutsche abonniert hat, ein WhatsApp machen. Hey, leihst mir die Seite her? Und am Morgen stehe ich auf und die Seite liegt vor mir in der Tür und ich kann das lesen. Und zwar real auf Papier. Ich bin ein Papier-Zeitungs-Junkie. Ich habe drei Tageszeitungen abonniert. Ich kann es nach wie vor fast nicht online lesen. Du siehst, Jan, ich bin furchtbar altmodisch.
Du, das hat auch seinen Charme. im Lockdown hast du viel geschrieben oder was hast du gemacht? Aber du hast vorher kurz angemeldet, ja, Zeit für dich, Zeit ja. wieder auf dich. Was hast du gemacht, wenn der Band Zeit hat?
Die Zeit war schon ein Wahnsinnsgeschenk gewesen. Ich habe ganz viel Sport gemacht. Für mich habe ich das Rennvelo entdeckt, bin viel unterwegs und habe. Ja, was habe ich eigentlich gemacht? Ausgemistet, wie wir alle, die Wohnung ausgemistet natürlich. Leider ist die Pandemie, also der Lockdown war etwas zu kurz, ich bin noch nicht fertig. Aber einfach, glaube ich, auch nachgedacht. Und dann habe ich. Am Anfang habe ich auch gedacht, ich muss Videos online stellen, möglichst jeden zweiten Tag, wie das gewisse Kolleginnen und Kollegen gemacht haben. Dann habe ich gemerkt, nein, vielleicht muss ich auch einfach mal nachdenken. Und das habe ich extrem genossen. Früher hatte ich immer einen Rhythmus, einen Wochenrhythmus für eine Kolumne abzugeben. Und dann habe ich auch in diesen Zyklen gedacht. Noch früher, als ich bei der Tageszeitung gearbeitet habe, in noch kürzeren Zyklen gedacht. Und jetzt habe ich irgendwie anderthalb Jahre lang nachgedacht. Und dann bin ich, und hatte schon Fresszettel und Sprachmemos auf meinem Handy von Ideen. Und dann bin ich auf Montpellier und bin dort einfach an den Tisch gehockt und habe das alles abgeschrieben. Das Programm ist dann wirklich so mit einem riesen, in einem Schwick entstanden. Aber ich glaube, wenn ich vorher die Zeit nicht hatte, um reflektieren, um mir Gedanken zu machen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe mich auch recht viel mit mir selber beschäftigt, was ich früher länger vernachlässigt habe. Ich habe das mega. Also, ich finde ein bisschen, natürlich ist die Pandemie für ganz viele Leute, ich will mich auch nicht über die lustig machen, beschissen gewesen. Ich habe eine gute Freundin, die ist fast vereinsamt.
Ja, das kenne ich auch sehr gut, auch von meiner Community. Oder?
Ja, wenn man die Leute nicht mehr sehen können.
Ja, und dann fragt man sich dann schon auch, eben Menschen mit Behinderung, sonst schon müssen auch ein bisschen kämpfen.
Ja,
dann wird dann auch, schnell so gefragt, auch wegen Systemrelevanz und auch ein guter Kollege in Deutschland, eben wegen Triage, wie ist das geklärt? Für Menschen mit Behinderung. Also da tut sich dann auch wieder ein Graben auf, wo man denkt, müssen wir darüber diskutieren? Ja, wir müssen darüber diskutieren. Ja.
Wie war es für dich? Wie hast du es erlebt?
Also bei mir ist halt im ersten Lockdown auch noch der Vater gestorben.
Oh.
Und also im ersten Lockdown ist es noch einigermaßen gegangen, weil du hast raus können, weil es im Sommer, Frühling war. Der zweite hat mehr angehängt. Weil der Schnee ist jetzt nicht gerade für einen Rollstuhlfahrer der grösste Freund. Eher noch dunkel am Abend. Und ich habe auch keine Interviews gemacht, weil ich nicht gewusst habe, ja, wegen Abstand und so. Und dann habe ich wirklich eine depressive Phase gehabt. Schlafstörungen, weil ich nicht mehr gebraucht worden bin. Weil ich liebe meine Wohnung. Ich liebe meine Zwei-Zimmer-Wohnung. Aber irgendwann hast du sie gesehen.
Ja,
also, du kennst jede Ecke. Und dann habe ich einfach müssen sagen, aber im Januar 21, jetzt muss ich wieder etwas machen. Für mich gleich Leute gesucht, zum Interviews machen, mit Sicherheitskonzept, Masken und so. Und dann ist es wieder gegangen. Ich konnte mich selber rausziehen aus dem Schlamassel. Aber ich weiss ganz viele Leute, die an dem wirklich zu beissen hatten und immer noch zu beissen haben von dieser Vereinsamung.
Und dort habe ich schon Respekt. Eine sehr gute Freundin von mir ist pensioniert worden, unmittelbar vor dem ersten Lockdown und hat sich wahnsinnig gefreut auf
Reisen.
Die Zeit hat ganz viele Billets gehabt, von Fußball-EM bis irgendwie Konzert, bis Musical, alles am Arsch. Und die war wirklich monatelang so allein in ihrer Wohnung gewesen und hat eben nicht mal mehr den Job gehabt. Und da habe ich grosses Mitgefühl natürlich, wie es diesen Menschen gegangen ist. Ich habe einfach das Glück, ich habe für mich etwas daraus machen und deine ursprüngliche Frage vor gefühlten 30 Minuten war, ob ich geschrieben habe. Ja, ich habe geschrieben. Und zwar habe ich also alte Texte von mir vorgenommen. Ich habe früher Musikreportagen geschrieben für die Zeitung und habe die überarbeitet. Und jetzt war der Lockdown eben noch etwas zu kurz, für dass das Buch schon fertig ist, aber es gibt dann mal ein Buch.
Wenn du alte Texte von dir liest, wie hat sich der Mensch literarisch verändert?
Ein Zeit lang war ich aber neidisch auf den jungen Bands, Es hat auch mal jemand über mich gesagt, dass ich quasi ein Kolumnenpunk war.
Ah, cool!
Das war voll in die Fresse. Meine Kolumnen, die ich vor 20 Jahren geschrieben habe, die waren voll in die Fresse. Und das, das wäre ja aber nicht mehr ich. Das bin nicht mehr ich. Sie waren frech. Sie waren zum Teil schon lustig. Und zum Teil mir aber auch eine Spur, heute zu derb oder zu undifferenziert. Schön ist, wenn du etwas Altes vornimmst und denkst, oh leck, das ist noch gut. Also du besinnst ja. Dich nicht mehr an diesen Text und dann liest du ihn quasi, wie wenn es ein fremder Text wäre und denkst, ah, ist gar nicht so schlecht. Was mich am meisten frappiert hat, ist, wie nicht ich mich verändert habe, sondern die Welt. Also Sachen, die ich vor 25, 30 Jahren geschrieben habe, die einfach schon rein sprachlich nicht mehr gingen, wo ich überall haben müssen, gendermässig ein bisschen nachputzen. Weil ich so viel dann mal, also das haben dann alle gemacht, nur die männliche Form hat gebraucht. Und da bin ich heute extrem sensibilisiert und gebe mir, glaube ich, auch Mühe, ja, eben, nicht auszugrenzen mit der Sprache. Und das hat mich schon verwundert, wie man das selbstverständlich einfach noch gemacht hat früher.
Aber wenn man sich weiter mit dir befasst, eben zuerst kommt Musik und geschriebene Wort, kommt auch die Faszination für den Sport und auch für das Frauenfußball. Von wo kommt die Faszination?
Ursprünglich bin ich mal, das war so ein mein Einstieg in Journalismus, gewesen, Sportreporter. Für die IB-Match-Zeitung konnte ich schreiben, als 17-Jähriger. Und dann habe ich auch IB natürlich als Lokalradio und für die Zeitung ein paar Jahre begleitet. Und er ist eigentlich erst Musik noch dazugekommen. Und für das Frauenschutten, ich glaube, ich bin mir selber letztens auf die Schliche gekommen. Wahrscheinlich, weil es noch um etwas geht. Also, die kämpfen um Anerkennung, um gleiche Chancen, Gleichberechtigung. Ich verlange nicht, dass sie so unvernünftig, abartig, abstrus und krank viel Geld verdienen wie die männlichen Fußballstars. Da sieht man ja, was das mit denen macht. Das ist nichts Gutes. Ich sage nie, Frauen sollen gleich viel verdienen wie ein Neymar. Aber sie sollen können ihren Sport ausüben mit gleichen Bedingungen. Sie sollen, es ist absurd, wie zum Teil die Schweizer Nazi-A-Club-Frauen. Die dürfen nicht mal verrasen, die dürfen nicht mal die Physio nutzen. Die haben schlechtere Bedingungen innerhalb ihrer Clubs als die B-Junioren von den Männern. Und dort merke ich, das ist wahrscheinlich so ein bisschen das alte Rebellische in mir, wenn es noch darum geht, eine gesellschaftliche Anerkennung zu erreichen. Da ist meine Leidenschaft irgendwie geweckt. Plus sind es einfach alles zusammen extrem coole Frauen. Und ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, aber ich ging mit jeder Nazi-Spielerin lieber ein Bier saufen als mit jedem männlichen Nazi-Spieler. Und es wäre garantiert ein interessanter Abend.
Ich habe einfach gesehen, beim Parasport, beim Paragraph, oder, wo ja gleich ist mit dem Frauenfußball oder mit allen breiten Sportarten, wenn es dann einmal gezeigt wird und einmal Sichtbarkeit bekommt, ist dann schon auch Gespräche da, wird denn das zu wenig gezeigt? Oder von wo kommt denn das Frauenfußball, wo ich auch immer mehr schätze als der Herrenfußball, weil dort noch gekämpft wird? Warum ist es immer noch so schwierig in der Gesellschaft? Es ist
jetzt extrem viel passiert in den letzten paar Jahren, wo ich mir nie hätte träumen lassen. Dass das Schweizer Fernsehen regelmässig Frauenmatchen überträgt von der Frauen Super League, dass sie alle Nazi-Spiele übertragen, das ist ganz neu. Das ist seit anderthalb Jahren. Und dort habe ich schon die Hoffnung, also das ist schneller gegangen, als ich je gedacht habe. Hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass Schweizer Fernsehen viel Recht verloren hat für die Champions League und andere Mannenspiel und dass die Senderplätze auch haben müssen entsprechend füllen. Aber das nehmen wir jetzt einfach gerne. Ja, es ist so, es dünkt mich besonders ärgerlich beim Frauenschutten, weil man eben schon nur von Frauenschutten redet. Es sagt man ja niemand, Belinda Bencic spielt Frauentennis, sie spielt einfach Tennis. Auf Weltklasseniveau. So wie der Rocci, wenn er wieder gesungen ist, auf Weltklasseniveau Tennis spielt. Und es redet niemand, eigentlich ist es eine Frau, es vergleicht auch niemand. Im Shooten wird gegen verglichen. Das ist vielleicht so ein bisschen die letzte Bastion, die die Jungs noch für sich haben. Ich kann es nicht recht deuten.
Nein, ich auch nicht. Und vor allem, es ist dann auch extrem spannend, wie man dann auch manchmal wahrgenommen wird, wenn man dann halt sich für so etwas einsetzt, dann ist man dann oft Sprachrohr und man sagt eigentlich nur, dass es auch Sport ist und Spitzensport ist, aber wie dann auch die Medien das aufziehen, oder?
Ja, ja, und lustigerweise, mir hat man dann, irgendwann bin ich dann quasi der Fürsprecher vom Frauenschutter gewesen, weil ich auch ein Kinderbuch zum Thema habe geschrieben und der hat tatsächlich der Tag zur Eröffnung noch vor Frauen-EM vor vier Jahren hat der Tag mehr interviewt als quasi als Fan vom Frauenschutter. Er hat gesagt, du doch Clara Dicker mal interviewen. Das ist ein Weltstar. Die gehört zu den Besten von ihrem Fach. Und ich so als Mann und noch zur Eröffnung von WM 2019 habe ich als Mann dürfen müssen, so ein Plädoyer in die NZZ reinschreiben. Habe ich wie gefunden, ja, aber nur weil ich jetzt so einen halbwegs bekannten Namen bin, man muss die Frauen für das wertschätzen, was sie machen, nämlich sportliche Höchstleistungen. Und das finde ich extrem wichtig, was du gesagt hast, wenn es dann mal gezeigt wird. Erst dann haben ja die Leute Gelegenheit, sich ein Urteil zu bilden. Ja. Und
dann passiert die Diskussion.
Genau. Und mir hat immer ein Journalist von der Berner Zeitung gesagt, interessiert ja kein Soul. Dann habe ich gesagt, ja, du hast aber als Medium auch eine Verantwortung, ein Interesse zu generieren. Ja. Wenn dir jeden Moment über die IB-Frauen ein Matchbericht einrücken und wenn das Fernsehen regelmässig berichten würde. Und das finde ich schön, dass ich jetzt Rückmeldungen von Kollegen bekomme. Ah ja, hat er gestern den Match geschaut, die Frauen. Hörst du im Fall? Am Anfang jetzt noch so geheißen, gar nicht so schlecht. Und mittlerweile kommt so eine Selbstverständlichkeit rein. Weißt du, es ist ein bisschen absurd. Frau sein ist ja nicht ein Handicap. Mal, Frau sein ist eben heute zum Teil gegen noch ein gesellschaftliches Handicap.
Sie sind aber sich so am Erkämpfen für, dass sie
dass nicht mehr, dass man einfach das als selbstverständlich anschaut, dass man über einen Parasport auch einfach redet, weil es einfach sportliche Höchstleistungen sind und nicht mit der Einschränkung für einen, in Anführungszeichen, Behinderten. Und das ist jetzt gerade bei den Frauen auch am passieren und das finde ich schön. Dass plötzlich meine Kollegen am Montagabend ins Training kommen und sagen, hast du die Hammerkiste gesehen von Rapino gestern? Und ich habe sie noch nicht mal gesehen. Und ich denke, oh wow, meine Kollegen, die mir noch vor 3 Jahren gefragt haben, wer ist Rapino? Da ist etwas passiert.
Dann ist so am Kommen, oder? Dann ist so der Zug, den man nicht mehr aufhalten kann, am Anlaufen.
Genau. Ich habe ein Originaltrikot von der Mia Hamm einmal ersteigert. So Fan bin ich denn. Das ist für mich die grösste Fußballerin aller Zeiten. Ist übrigens mit einem Klumpfuß auf die Welt gekommen und hat irgendwie das Handicap überwunden und ist zur brillantesten Fußballerin geworden ever. Und da bin ich mit dem Trikot ins Training und meine Jungs haben gesagt, wer ist Mia Hamm? Ja. Dann habe ich gesagt, wer ist der Pelle? Meine Antwort war einfach, wer ist der Pelle? Und dann sind sie es googeln und haben es dann herausgefunden.
Ja, manchmal muss man die Leute auch ein bisschen erziehen, selber gut suchen, oder?
Genau.
Mach's. Jetzt zurück zu, es ist kompliziert. Was sind denn die nächsten Auftritte? Der Podcast kommt erst nächste Woche raus, dann bist du nicht mehr im Kleintheater. Wo kann man dich sonst noch sehen?
Das schwierige Heimspiel jetzt, also schwierig immer, weil mit Berner so ein bisschen als verlorenen Sohn anschauen. Und weil es gibt eine Zeitung, die schreibt immer der Ex-Berner und ich muss dir die Frage wieder stellen, was ist genau ein Ex-Berner? Also wenn man wegzügelt, wird man exkommuniziert, oder was?
Anscheinend.
Ich bin Berner, nicht unbedingt Heimweh, aber ich bin natürlich Berner, auch von Sprache an, auch wenn ich gleich 30 Jahre in Zürich bin. Und darum gehe ich auch sehr gerne in die Capella zu Bern. Und er ist das so eine überall in der Schweiz, das geht von Aesch, Baseland bis Winterthur, St. Gallen, St. Gallen, Rheintal. Das ist so das Schöne für mich an diesem Job. Ich komme so in diesem Land herum und ich begegne wirklich verschiedenen Kulturen, Mentalitäten. Ich bin dank diesem Job zum ersten Mal auf Engelberg gekommen, zum ersten Mal ins Fürstentum Liechtenstein gekommen. Das ist immer meine Auslandtournee. Die geht immer einen Tag. Ja. Das ist Schan.
Und das Publikum dort ist anders als das Schweizer Publikum oder gleich?
Es ist inhaltlich eine riesige Challenge für mich, weil beim letzten Programm habe ich die Rede vom Bundesrat und die Rede von der Alpik und von unseren Stromversorger und von und so weiter und merke plötzlich, oh, das ist, du bist im anderen Land. Die haben andere Politik. Ja. Sie sind schon im Bild über die Schweiz, ja, weil sie ja der Juniorpartner sind. Ist ja klar, dass sie unser Fernsehen schauen und so.
Und auch mit die Währung und alles.
Unser Benny National kommentiert ja jetzt sogar ihre Länderspiele, die liechtensteinischen Länderspiele. Aber ja, es ist dann gleich ein wahnsinniges Einlesen für mich. Gut, das mache ich überall, ich mich überall mit dem Lokalen befassen. Aber das Liechtenstein hat es noch etwas härter. Aber das Publikum ist extrem wohlwollend und besteht zu einem Drittel aus Schweizern, die überkommen. Schweizerinnen, aus einheimischen Liechtensteiner und sogar aus Vorarlbergerinnen, Vorarlberger, die auch in das Staatstheater, das heisst Takt, Staatstheater Liechtenstein heisst es. Also fürstliche Bühne mit einem grossen Budget, muss man sagen. Da gibt es einen, der ist nur angestellt, für mich auf die Bühne zu begleiten. Ja. Und wehe, ich gehe von selber, weil er muss mich um 3 Minuten vor 8 abholen. Wenn ich beim ersten Mal bin ich einfach von selber mich parat mache, dann habe ich ihm sein Tagewerk versaut. Mache ich natürlich
das jetzt darfst du nicht haben. Aber wenn jetzt jemand den Podcast hört und so Geschmack auf Geschmack gekommen ist von dir und deinem Programm, wie würdest du es ist kompliziert beschreiben?
Ich glaube, ich traue mich das mal nicht mehr unbedingt die Welt zu erklären und zu sagen, so und so ist es und Moralkeule. Also es gibt schon noch 2-3 Stellen, wo ich die Moralkeule vornehme. Unter anderem beim Frauenschutten, wo ich mir natürlich ins Zeug lege. Aber ich glaube, ich gebe eine Verunsicherung zu und ich sage eben zum Beispiel, dass ich seit 1985 jede eidgenössische Abstimmung habe mitgemacht, aber im Innersten drin nicht sicher bin, ob ich schon je einmal wirklich, wirklich sicher war, dass ich das Richtige abgestimmt habe. Also ich glaube, ich gebe Verunsicherung zu und habe auch nicht gewusst, wie das die Leute, wie sie verunsichert werden. Die ersten Reaktionen sind mega schön, dass viele Leute sagen, ah, du sprichst mir aus dem Herz, es ist alles so kompliziert und so unübersichtlich geworden. Ja, das gibt offenbar wieder eine gewisse... Die Leute fühlen sich auf eine Art verstanden, habe ich jetzt aus den ersten Reaktionen rausgenommen. Und was auch mega schön ist, hier zu Luzern, sie haben eine hohe Freude, dass wieder etwas läuft. Also die kommen ins Theater, die dürfen kommen, es sind natürlich immer noch ein paar, die ausgeschlossen sind, wenn es 2G ist. Die haben eine riesen Freude und mir dünkt, die Freude, die sie mir gezeigt haben, und das ist natürlich für mich auch ein riesen Geschenk, die ist grösser denn je. Also die Dankbarkeit, oh, wir dürfen wieder uns unterhalten, uns zum Lachen bringen. Das ist hure schön.
Ja, ich danke dir recht herzlich für die 40 Minuten, die wir miteinander
haben wir so lange geredet
blödelt haben. Jetzt ist 5:30. Wann fährt dein Routineplan an?
Ja, jetzt, der fährt so kurz vor der 7 an.
Ah, okay, aber mit der Suppe.
Jetzt habe ich also noch ein bisschen Pause, jetzt habe ich noch ein bisschen frische Luft und dann geht es los sehr mit der Suppe und meiner ganzen Routine.
Danke dir vielmals und gerne
danke wieder danke dir für das Interesse und für die super Sache. Danke, merci, Jan, für das, was du auch für das Kleintheater da machst.
Ja, ich und, bin auch immer geirrt. Und komm ich doch mal schauen, es ist, das Kleintheater hat immer auch ihr ganzes Programm auf dem Internet, auch am Band seine Webseite wird verlinkt. Können beides anschauen, es lohnt sich. Danke vielmals, Benz.
Danke dir vielmals, Jan, und toi toi. Ich nehme an, von dir gehört man und sieht man wieder.
Doch, du bin ich sehr auch.
So wie ich dich kenne.
Doch.
Und Renato Kaiser hat ja gesagt, du hast eine ernsthafte Behinderung.
Ja.
Du hast rote Haare.
Das ist so.
Der Dummsieg.
Hey, du!
Der am lautesten gelacht hat, bist glaub du
gewesen. Ja, nein, das ist so. Das ist so doppelt und da hat man es aber auch doppelt so gut.
Ja, das muss ich sagen, habe ich Renato enorm bewundert. Das war mutig gewesen. So vorurteilslos eben auf euch sogenannte Handicapierten zugehen. Hätte ich mich nicht getraut, so eine Tabusendung also zu machen.
Aber es tut, wenn man es dann eben gleich macht, und das danke ich auch am SRF wie auch am Renato, es macht den Diskurs auf, oder? Mhm. Weil dann fängt man sich dann an zu fragen, den kurzen Zusatz muss ich jetzt gleich rein tun. Darf man sich über das Thema lustig machen? Und ich sage dann immer, man darf, wenn man sich Gedanken darüber gemacht hat, nicht einfach Plattitüden raushauen. Das finde ich dann, das unterfordert mein Intellekt. Aber ich sage auch, wir haben es lustig. Also, nur weil man im Rollstuhl sitzt, hat man es jetzt nicht nur todernst.
Das weiss ich eben gar nicht. Darf man denn so Witze erzählen? Darf man, als ich jünger war, hat es Stevie Wonder Witze gegeben, die aufgrund von seiner Blindheit so. Und da habe ich wie gefunden, dürfen wir das oder dürfen das die selber die Beeinträchtigung
haben? Sicher die, die es haben, dürfen ich sicher. Aber ich merke dann immer von dem Kalthaft vom Witz, ob sich die Person auch mit der Thematik schust auskennt. Mhm. Also nicht einfach, nur weil ich sitze, du kannst nicht davonlaufen, haha, so. Ja. Aber wenn man dann so merkt, dass er sich mit der Behinderungsform oder so, mit dem Mödeli, auch ich habe Mödeli, auseinandersetzt, wie jetzt der Renato, der mich drei Tage hat dürfen oder müssen ertragen, dann aus dem raus etwas macht, dann weiss ich, er hat sich aber mit dem gesamten Bild und nicht nur mit dem lustigen Teil auseinandergesetzt, sondern auch mit dem zwischenmenschlichen Teil.
Da ist der Humor eigentlich das Vehikel für eine Debatte, für einen Diskurs.
Genau.
Und das ist das, was ich ja quasi auf der Bühne mache, den Humor wie brauche für Gedanken.
Zum Anstoss.
Ja.
Nein, ich sehe Fans.
Wir könnten noch lange, aber ich danke dir herzlich.
Aber danke dir mal.
Merci, Jan.